NDR Info. Themen des Tages.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther baut sein Kabinett um und setzt auf zwei junge Christdemokratinnen in wichtigen Ressorts. Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir blicken auf den Kanzler, seinen Außenminister und den Kurs in CDU und CSU bei Rückführungen nach Syrien, auf die Triage von Patienten, die grundgesetzwidrig ist, und die aufsehenerregende Bürgermeisterwahl in New York. Schleswig-Holsteins Landeskabinett verjüngt sich und dafür sorgt die CDU gut 1,5 Jahre vor der kommenden Landtagswahl im nördlichsten Bundesland. Wenige Tage, ehe die SPD bekannt geben wird, wer Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin wird und Ministerpräsident Günther herausfordert, präsentiert der zwei neue Kabinettsmitglieder, Magdalena Finke und Cornelia Schmachtenberg. Wer kommt, wer geht? Konstantin Gill fasst die Kabinettsumbildung zusammen.
Die schwarz-grüne Regierung Günther wird jünger und weiblicher. Dass Sabine Sütterlin-Waag nicht die ganze Legislaturperiode im Amt bleiben würde, hatte sie zu Beginn der schwarz-grünen Regierungszeit schon durchblicken lassen. Die 67-Jährige geht nun in den Ruhestand. Im Innenministerium übernimmt Staatssekretärin Magdalena Finke. Die 38-Jährige war bisher für Polizei und Verfassungsschutz zuständig. Sie gilt als ehrgeizig, gut vernetzt und lösungsorientiert.
Ich bin sehr dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre an der Seite von Sabine Sütterlin-Waag. Ich habe viel von ihr gelernt, von ihrer Besonnenheit, von ihrer sehr klaren Haltung. Wir haben auch gemeinsam sehr wichtige Weichen im Bereich der inneren Sicherheit gestellt. Doch vor dem Hintergrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage, vor dem Hintergrund der hybriden Bedrohung, die wir auch in Schleswig-Holstein spüren, dürfen wir nicht nachlassen und wir müssen unsere Anstrengungen hier auch verstärken.
Im Landwirtschaftsministerium nimmt Ressortchef Werner Schwarz nach 3,5 Jahren seinen Hut und geht in den Ruhestand. Der ehemalige Bauernpräsident galt vielen in der CDU als zu farblos. Ihm folgt die 34-jährige CDU-Abgeordnete Cornelia Schmachtenberg. Die studierte Agrarwissenschaftlerin ist auch Vorsitzende der Frauenunion Schleswig-Holstein.
Mir ist wichtig, dass wir den Landwirtinnen und Landwirten den Rücken stärken. Denn sie brauchen Verlässlichkeit, Planbarkeit und Vertrauen in ihre Arbeit.
Ministerpräsident Günther sagte, Sütterlin-Waag und Schwarz hätten ihre Häuser mit großem Engagement, klarer Haltung und einem verlässlichen Kompass geführt. Die Nachfolgerinnen Finke und Schmachtenberg nannte er zwei dynamische, fachlich hochversierte und bestens vernetzte Frauen. Die Frauenquote im Kabinett liegt laut Günther künftig bei 60% und das Durchschnittsalter bei 48 Jahren.
Ich gebe das offen zu, mich schmerzt das ein bisschen, dass ich mittlerweile durch meine lange Amtszeit als Ministerpräsident von 8 Jahren mittlerweile den Altersdurchschnitt in dieser Landesregierung nach oben ziehe. Aber damit kann ich leben.
Kritik am Personalwechsel kommt aus der Opposition. Personelle Kontinuität, so ein Vorwurf, sehe anders aus.
Konstantin Gill berichtete aus Kiel. Friedrich Merz spricht ein Machtwort. Der Bürgerkrieg in Syrien ist vorbei, dorthin kann man zurück. Und der syrische Präsident, eigentlich bislang nur ein erfolgreicher Putschist, wird mein Gast in Berlin. Johann Wadephul, Bundesaußenminister, hatte zwar vor ein paar Tagen ein Damaskus-Erlebnis und war danach recht skeptisch bei Rückführungen, doch sein Kanzler und Parteichef hat in Syrien eben kein Stadtbildproblem. Wadephul musste sich heute in der Unionsbundestagsfraktion rechtfertigen. Und die Grünen im Bundestag fragen die CDU jetzt hämisch, wofür habt ihr einen Außenminister? Dietrich Karl Meurer fasst zusammen.
In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD bereits festgehalten, was nun hitzig diskutiert wird. Wir werden nach Syrien abschieben, beginnend mit Straftätern und Gefährdern. Und wir unterstützen das Land bei der Stabilisierung und dem wirtschaftlichen Wiederaufbau, sodass eine Rückkehr der Geflüchteten möglich wird. Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul, beide CDU, bleiben genau in diesem Rahmen. Bei seinem Besuch in Schleswig-Holstein erklärt Merz:
Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen.
Der Kanzler hofft jedoch, dass viele Geflüchtete freiwillig heimkehren.
Dieses Land braucht jetzt alle Kräfte, vor allen Dingen die Syrerinnen und Syrer, zum Wiederaufbau des Landes.
Diejenigen, die sich weigern, könnten selbstverständlich auch in Zukunft abgeschoben werden. Dabei hatte Außenminister Wadephul kurz zuvor bei einem Besuch in Syrien gesagt, eine Rückkehr sei zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich, denn sehr viel Infrastruktur sei zerstört. Nach Kritik aus der Union stellt er aber nun klar,
da gibt's überhaupt keine Differenz.
Auch Wadephul spricht von Rückführungen.
Wir machen das vorrangig mit Straftätern und Gefährdern. Das ist bis jetzt bei Syrien noch nicht gelungen, aber daran arbeiten wir.
Wo zuvor Uneinigkeit vermutet wurde, sind der Minister und der Kanzler sichtlich um Einigkeit bemüht.
Genauso hat Joe Wadephul auch gesagt.
Genau das hat der Bundeskanzler gestern gesagt. Die Syrer sollen freiwillig ermutigt werden.
Einigkeit betont auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Er stärkt den Kurs.
Wir wollen und wir werden wieder nach Syrien abschieben. Ich bin dem Bundeskanzler ausdrücklich dankbar, dass er das eindeutig klargestellt hat.
Hoffmann verweist auf den Koalitionsvertrag und fordert im zweiten Schritt auch arbeitsfähige Syrer ohne Beschäftigung zurückzuführen. Dagegen mahnt man beim Regierungspartner SPD eine differenzierte Debatte an. Fraktionschef Matthias Mirsch sagt, Straftäter müssten gehen. Doch erinnert er daran,
dass wir viele Syrerinnen und Syrer haben, die bestens integriert sind hier in dieser Gesellschaft, die teilweise sogar eingebürgert sind, die Jobs haben, die auch dieses Land am Laufen halten.
Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich. Er warnt vor vorschnellen Schritten. Von der AfD kommt dagegen scharfe Kritik an der Union.
Syrer, syrische Flüchtlinge kehren nach Syrien zurück. Nur nicht aus Deutschland,
sagt Co-Parteichefin Alice Weidel und wirft der Regierung vor, geltendes Recht nicht umzusetzen.
Asyl wird nur gewährt auf Zeit und wenn der Fluchtgrund entfallen ist, müssen die Menschen wieder zurückkehren.
Dagegen werfen die Grünen Merz und Wadephul vor, mit ihrer Rhetorik Erwartungen zu wecken, die mit der Realität vor Ort nichts zu tun haben. Menschenrechtsorganisationen verweisen auf Morde, Verschleppungen und Zerstörungen von Dörfern, die noch immer in Syrien stattfinden. Darum allerdings dreht sich die Debatte in Deutschland kaum.
NDR Info. Die Meinung.
Abschieben nach Syrien? Alle Gewalttäter oder gleich alle ohne Job in Deutschland? Kann man in Damaskus oder Aleppo ohne Hilfe eine neue Existenz aufbauen und sind Kanzler und Außenminister international auf unterschiedlichen Spuren unterwegs oder setzen sie nur andere Akzente? Gabor Hallers kommentiert.
Sollen syrische Flüchtlinge zurück? Die Frage muss und darf man stellen. Asyl bedeutet Schutz auf Zeit. Wenn die Gründe nicht mehr bestehen, müssen Menschen auch zurück. Und klar, vor Ort in Syrien wird jeder und jede gebraucht, um das gequälte Land wieder aufzubauen. Das stimmt alles in der Theorie und so sagt es auch der Bundeskanzler. Aber Theorie ist eben nicht alles und ich finde, damit macht es sich Friedrich Merz zu einfach. Wir haben es leider verlernt, differenziert Debatten zu führen und verlieren uns in Populismus und Schlagzeilen. Politik muss doch aber auch fragen, was bedeutet das für die Menschen hier bei uns und auch in Syrien? Handeln wir klug oder versprechen wir vielleicht Dinge, die wir gar nicht einhalten können? Ich wünsche mir, dass wir es wieder schaffen, so ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Sollten wir Straftäter und Gefährder abschieben? Wenn es geht, ja. Wer sich nicht an Gesetze hält, muss gehen. Aber erst, wenn die Strafe verbüßt ist und wenn garantiert werden kann, dass vor Ort auch die Menschenrechte eingehalten werden. Zur Wahrheit gehört aber genauso, wir sprechen hier über sehr wenige Menschen. In Deutschland leben fast 1 Million Syrerinnen und Syrer, fast 300.000 arbeiten, viele zahlen Steuern. Es sind zum Beispiel Ärzte. Sollen die jetzt auch zurück? Sicher nicht, werden sie in Krankenhäusern oder Pflegeheimen sagen. Der Außenminister war gerade in Syrien. Johann Wadephul stand zwischen Ruinen in einem Viertel, in dem noch Minen liegen könnten. Es ging darum, dass Syrer freiwillig zurückkehren. Und da hat der Minister das Offensichtliche ausgesprochen. Es geht nicht schnell. Das ist ehrlich und sollte selbstverständlich sein. Wadephul erkennt an, dass Syrien ein großes Land ist, teils in Ruinen liegt, aber dass es natürlich auch andere Gebiete gibt, dass die politische Lage extrem instabil ist, dass Syrerinnen und Syrer natürlich auch zurück wollen, aber oft selbst nicht wissen, wie das gehen soll. Die Bundesregierung, also die gesamte und nicht nur der Außenminister, sollte ehrlich sein. Wenn sie in die Populismusfalle tappt, den Eindruck erweckt, 1 Million könnte einfach abgeschoben werden, dann wird sie scheitern. Und das hilft am Ende nur den echten Populisten im Land.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallers in den NDR-Info-Themen des Tages. Was tun, wenn Ärzte, Pflegende, OP-Säle, Blut und medizinische Geräte zu knapp sind bei einer Seuche oder in einem Krieg? Müssen dann die Ärzte entscheiden, wem man noch hilft und wem nicht mehr und nach welchen Kriterien? Erst die Alten und Schwachen, erst die Jungen, die ihr Leben noch vor sich haben? In der Corona-Pandemie, als noch nicht klar war, ob man mit Impfen und Abständen die Kliniken mit beherrschbar wenigen schweren Verläufen konfrontiert, hatte die Bundesregierung Regeln aufgestellt. Fachärzte wehrten sich aber dagegen und heute entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, die Triage-Regelungen des Infektionsschutzgesetzes sind nichtig. Klaus Hempel ist in Karlsruhe zugeschaltet. Warum verstößt gegen das Grundgesetz, was die Regierung mit bester Absicht dem Schutz der Schwächsten formuliert hat?
Also uns hat die Entscheidung insoweit überrascht, als dass wir damit gerechnet haben, dass sich das Bundesverfassungsgericht intensiv mit diesen einzelnen Vorschriften, mit diesen einzelnen Regelungen beschäftigen wird. Das hat das Verfassungsgericht aber nicht getan, sondern es hat entschieden, dass hier der Bundesgesetzgeber, der hier die Regelung getroffen hat, diese Vorschriften hätte gar nicht erlassen dürfen, weil ihm die Kompetenz dafür fehlt. Wenn man sich im Grundgesetz anschaut, für was der Bund zuständig ist, dann findet sich zum Beispiel eine Regelung, der Bund darf zum Beispiel Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten bei Menschen anordnen. Und das wurde sozusagen auch als Grundlage dieser Regelungen im Infektionsschutzgesetz quasi genommen, als Kompetenzermächtigung. Und die Richterinnen und Richter sagen, bei der Triage, da geht es aber nicht um Maßnahmen zur Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten, sondern es geht um eine gerechte Versorgung der Patienten, wenn es auf den Intensivstationen nicht genügend Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und deshalb sei der Bund hier formal nicht zuständig gewesen. Also nochmal, das Gericht hat sich hier gar nicht inhaltlich mit den Vorschriften auseinandergesetzt, sondern räumt das Ganze im Prinzip weg mit eben der nicht formalen Zuständigkeit. Und aus dem Beschluss sieht man auch deutlich, da müssen jetzt die Länder ran. Die sind dafür zuständig.
Was wollen denn die Ärztinnen und Ärzte und ihre Verbände? Ärzte haben geklagt und müssen ja auch jetzt mit dem Zustand, dass es eben keine Vorgaben mehr gibt, zurechtkommen. Wollen Sie, dass die Mediziner im Extremfall eben selbst Herr über Tod und Leben sind?
Nein, soweit würde ich nicht gehen. Also das maßen sich die Mediziner nicht an. Warum haben die Ärztinnen und Ärzte geklagt? Sie meinten, dass eben diese vielen Vorschriften im Infektionsgesetz zur Triage-Situation sehr zu ungenau seien, zum Teil auch widersprüchlich, sie seien auch unpraktikabel und sie würden dann doch irgendwo zu stark in ihre Berufsrechte als Ärzte eingreifen. Wie gesagt, damit hat sich das Verfassungsgericht nicht beschäftigt, aber das haben die Ärzte vorgetragen. Wenn ich mir das noch erlauben darf, diese Anmerkung ganz wichtig aus Patientensicht. Es ist zwar Fakt jetzt, dass wir keine Vorschriften, gesetzlichen Vorschriften zur Triage im Moment haben, weil sie nichtig und damit nicht anwendbar sind. Aber wir haben keinen Zustand ohne Regelung. Denn die Verbände der intensiven Notfallmediziner, die haben sich schon vor Jahren eigene Regelungen gegeben, muss man schon sagen. Aber diese Regelungen, die sollen auch für eine gerechte Verteilung von Betten, von Geräten sorgen im Pandemiefall. Und die sollen auch eine Diskriminierung von bestimmten Patientengruppen ausschließen. Also vor allem Behinderte haben sich da ja große Sorgen gemacht. Damit will ich sagen, also die Mediziner beschäftigen sich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Problem der Triage. Und man kann ja davon ausgehen, dass sie auch sehr verantwortungsvoll damit umgehen.
Die Politik muss dennoch reagieren. Lässt sie die Dinge jetzt ungeregelt oder gehen der Bund und die Länder das neu und womöglich gemeinsam an?
Also die Länder müssen es angehen, denn es gibt einen Beschluss aus dem Jahre 2021, der erste Beschluss zum Thema Triage. Da hatte das Verfassungsgericht gesagt, der Gesetzgeber muss das regeln. Dazu ist die Materie einfach zu wichtig. Wir sind alle davon ausgegangen, damit ist der Bundesgesetzgeber gemeint. Jetzt wissen wir, die Länder sind gemeint. Aber die Länder müssen das zwingend regeln. Das darf man den Ärztinnen und Ärzten nicht alleine überlassen. Auch das eine ganz klare Botschaft, die aus dem Beschluss hervorgeht. Das heißt, die Länder müssen das jetzt regeln. Ich gehe davon aus, sie werden sich zusammensetzen, weil wir natürlich alle nicht erleben wollen, dass wir völlig unterschiedliche Regelungen zur Triage in den Ländern jetzt erleben werden. Und ich gehe davon aus, dass das auch zu einer großen...
Klaus Hempel mit Einschätzungen aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Nach New York, Eine Megametropole, die so viele auf der Welt irgendwie als Sehnsuchtsort oder gar Heimatstadt empfinden, sogar etliche, die tatsächlich darin wohnen dürfen oder müssen. Heute wählen die Bewohner einen neuen Bürgermeister. In Zeiten, in denen Donald Trump die Nationalgarde in Städte schickt, deren Kurs ihm nicht passt, und in Zeiten, in denen die US-Demokraten noch kein Mittel gefunden haben, um sich Trumps Bulldozer-Stil in den Weg zu stellen, ist das ein wichtiger Wegweiser. Darüber habe ich am Nachmittag mit Martin Ganselmeier in New York gesprochen. Ein besonderer Wahltag heute für die New Yorker, aber auch für die Demokraten und alle Politikinteressierten in den USA. Spürt man das in der Stadt?
Ja, eindeutig. Also es ist Gespräch in der Stadt, Talk of the Town. Es gibt ein deutlich größeres Interesse als bei früheren Bürgermeisterwahlen. Das ist auch schon dadurch deutlich geworden, dass bereits 740.000 New Yorker am Early Voting teilgenommen haben. In den letzten Tagen konnte man schon seine Stimme abgeben. Das ist mehr als doppelt so hoch wie bei früheren Wahlen. Also alles deutet darauf hin, dass auch die Wahlbeteiligung eine Rekordhöhe erreichen könnte.
Die Umfragen sehen den Demokraten, Muslim und selbsterklärten Sozialisten Sohran Mamdani als Favoriten. Was macht das Charisma des Kandidaten aus und warum ist er kein Bürgerschreck?
Ja, die New Yorker schrecken vor nichts zurück. Also hier in New York ist alles möglich. Aber im Ernst, Mamdani, der ist 34 Jahre jung. Er beherrscht die Klaviatur der sozialen Medien perfekt. Er ist gleichzeitig jemand, der diese Multikulti-Stadt verkörpert durch seine eigene Lebensgeschichte. Seine Eltern sind Inder, seine Mutter ist Filmemacherin, war sogar mal für einen Oscar nominiert. Er lebt im Multikulti-Stadtteil Queens. Er ist überhaupt nicht irgendwie, wirkt er wie ein etablierter Politiker, ganz im Gegenteil. Er war auch als Rap-Musiker aktiv. Er erinnert mit seinem Stil, mit seinem frischen, optimistischen, charismatischen Stil so ein bisschen an den jungen Obama, der ja auch 2007, 2008 mal als krasser Außenseiter gestartet war.
Wie blicken die US-Demokraten auf Mamdani? Er hat die Nominierung gewonnen, aber die Wahlempfehlungen der Parteiprominenz fallen schmallippig aus. Hat man Angst, dass er die politischen Koordinaten verschiebt?
Ja, eindeutig ja. Die Elite der Demokratischen Partei, die Parteispitze, die hat sich lange Zeit sehr, sehr schwer getan mit Mamdani. Denn Mamdani gehört eigentlich den demokratischen Sozialisten an. Das ist der ganz linke Flügel der Demokraten. Und die Rezepte dieses linken Flügels, das sind Leute wie Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez. Die sprechen ein sehr großstädtisches Publikum an, aber für den Rest Amerikas kann das kein Vorbild sein, sagt die Parteielite und hat sich deswegen auch schwer getan. Zumal Mamdani auch bei einigen Themen, zum Beispiel beim Nahostkonflikt, sehr, sehr stark Partei genommen hat für die Palästinenser. Er hat in jungen Jahren auch mal so Parolen von sich gegeben, globalisiert die Intifada. Davon hat er sich mittlerweile distanziert. Also die Demokratische Partei war lange doch sehr, sehr zögerlich, sich hinter ihn zu stellen. Das haben sie jetzt getan. Auch Obama, der ja nach wie vor so ein bisschen der Oberdemokrat ist, der hat ihn unterstützt. Insofern glaube ich, dass die Demokraten jetzt gesagt haben, lasst uns das Beste von seinem Wahlkampf abschauen.
New York ist die Heimatstadt von Donald Trump. Wie mischte er im Wahlkampf mit und wie würde er mit New York umspringen, wenn da künftig ein freundlicher junger Mann die Mietpreisbremse und den kostenlosen Nahverkehr einführt?
Donald Trump mischt gehörig mit. Er hat gewarnt mehrfach davor, New Yorker, wenn ihr den wählt, den Kommunisten, wie er sagt, dann werde ich kein Geld mehr oder nur noch das Nötigste an Geld, an Bundesmitteln an New York City geben und solche tollen Versprechen wie kostenloser Nahverkehr oder kostenlose Kinderbetreuung, da muss er dann selber gucken, wo er das Geld dafür bekommt. In der Tat, die Versprechen, die kommen zwar an bei den Wählerinnen und Wählern hier in New York, aber wenn er tatsächlich gewählt werden sollte, dann wird es richtig schwer für Sohran Mamdani, denn auch die Gouverneurin des Bundesstaates New York, das ist auch eine demokratische Politikerin, die hat schon gesagt, Steuererhöhungen zur Gegenfinanzierung, das kommt mit ihr nicht in Frage. Also Mamdani muss dann innerhalb seines Haushalts nach anderen Umverteilungen suchen, um diese Versprechen umzusetzen.
Wann werden wir denn in der kommenden Nacht wissen oder auch später, wer New York künftig regiert?
Das könnte sehr schnell gehen. Die Wahllokale schließen gegen 3 Uhr in der Nacht deutscher Zeit. Und die meisten Expertinnen und Experten hier rechnen damit, dass dann relativ schnell ausgezählt wird. Die Early-Voting-Stimmen, die werden heute den ganzen Tag über schon ausgezählt. Die liegen also relativ schnell vor. Also man rechnet damit, dass gegen 5 Uhr, 6 Uhr deutscher Zeit, also wenn die meisten Deutschen aufstehen, dass dann schon ein Ergebnis feststeht.
Informationen von Martin Ganselmeier aus unserem Studio in New York. Was bringt die Europäische Union mit zur Weltklimakonferenz an den Amazonas, 10 Jahre nach dem Abschluss des Pariser Abkommens? Steht man zu den Zielen? Bleibt man ambitioniert? Das UN-Umweltprogramm hat heute einen Report vorgelegt, der aufzeigt, was passiert, wenn politisch nichts oder zu wenig geschieht. Die Erde steuere dann auf eine folgenschwere Erwärmung von 2,3 bis 2,5 Grad bis zum Jahr 2100 zu, womöglich sogar 2,8 Grad. Vor der nun laufenden Sitzung der Umweltminister der 27 Mitgliedstaaten der EU waren die Positionen weit auseinander. Aber es gibt auch Verbindendes, wie Sabrina Fritz zusammenfasst.
In einem sind sich dann doch alle einig, dies ist ein sehr wichtiger Tag.
This is a very important extraordinary council.
Das ist ein besonderer Tag heute für die Umwelt- und Klimaschutzpolitik in Deutschland, in Europa. Auch in der Welt.
So der deutsche Umweltminister Carsten Schneider. Die EU-Ministerinnen und Minister wirken zu Beginn ihres Treffens wie eine Gruppe Pokerspieler, die sich bereit machen für eine lange Nacht. Wer am Ende als Gewinner vom Tisch aufstehen wird, ist noch offen. Aber eines ist sicher, die Einsätze sind hoch. Es geht um nicht weniger als die Rolle Europas in der internationalen Klimapolitik, um die Frage, ob Umweltschutz gut oder schlecht für die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft ist. Aber erstmal geht es um Zahlen, um Jahreszahlen. Die Umweltminister kämpfen um 2050, 2040, 2035. 2050 soll die EU klimaneutral sein, also nicht mehr CO2 in die Luft pusten, als sie an anderer Stelle einspart. An diesem Ziel wird noch nicht gerüttelt. Umstritten sind die Etappenziele auf dem Weg dorthin. Beispiel 2040. Bislang war vereinbart worden, bis 2040 sollen schon 90% CO2 eingespart werden. Das erscheint manchen Ländern jetzt zu viel. Und was kann bis 2035 erreicht werden? Das will die UN-Klimakonferenz in Brasilien wissen, die in diesen Tagen beginnt. Ein Land, das einen strengen Klimakurs fordert, ist Spanien.
But for us, a red line, a clear red line is having 19% reduction up to 2040.
Unsere rote Linie ist 90% weniger CO2 bis 2040, so Sara Argüsen-Munoz, die spanische Umweltministerin. Über diese rote Linie gibt es allerdings ein paar Brücken, über die die Umweltminister gehen können. So soll als Einsparung auch gelten, wenn im Ausland in Wälder oder Moore investiert wird, die CO2 speichern können. Ähnlich wie die Klimakompensation bei Urlaubsreisen. Die EU hat 3% als Kompensation zugestanden, Polen verlangt dreimal so viel. Der polnische Umweltminister will den Klimabogen am weitesten spannen.
Wir wollen die Rüstungsbranche schützen, wir wollen 10% Kompensation, wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit stärken und eine starke Überprüfungsklausel.
Man kann sagen, Spanien und Schweden sind die Ökos am Tisch, Polen und Frankreich geht das alles zu weit, in der Mitte der deutsche Umweltminister.
Wir stehen ja für ein klares Klimaziel von 90%. Ich unterstütze den Kommissionsvorschlag mit 3% internationalen Klimazertifikaten und so gehen wir in die Verhandlungen rein.
Die Dänen haben die undankbare Aufgabe des Vorsitzes und damit des Vermittlers. Sie müssen mit einem Ergebnis aus diesem Klimapoker rausgehen. Denn die Zeit drängt. In wenigen Tagen beginnt die Klimakonferenz in Belém. Bis dahin müssen alle Staaten ihre Klimaziele für 2035 abgegeben haben. Die EU, der Musterschüler, gibt ein leeres Blatt ab. Das wäre eine große Blamage, die Umweltminister mit allen Mitteln verhindern wollen.
Sabrina Fritz aus Brüssel am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Dienstag.